SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die aus München zu uns gekommen ist, die bekannt geworden ist mit den Münchner Geschichten und mit Monaco Franze und dem Polizeiruf 110. Guten Morgen und herzlich willkommen, Michaela May.
Guten Morgen,
wie geht's Ihnen?
Gut, danke.
Ja, die Frage ist normalerweise so eine Allerweltsfrage, aber in diesen doch etwas besonderen und politisch aufgeladenen Zeiten nicht doch so selbstverständlich.
Ja, klar. Diese Bedrohung, die generell über uns hereinbricht durch Corona, durch den Krieg, die lässt einen eigentlich fast ein bisschen am Wohlbefinden zweifeln. Aber ich bin gerade vor jetzt 4 Wochen nochmal Großmutter geworden, zum vierten Mal von meiner jüngeren Tochter. Und das ist doch ein großes Glück, dass da so im Moment zumindest alles überstrahlt.
Alles andere, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das gilt für den Krieg in der Ukraine. Das gilt vielleicht sogar auch für Corona, ob da jetzt die 3., 5. oder 9. Welle noch kommen wird. Apropos Corona, haben Sie die Zeit genutzt, dieses Buch zu schreiben über sich und Ihr Leben?
Ja, es war sicher für mich wie für viele dann die Zeit, als Corona ausbrach und erst mal 2-3 Monate gar nichts war, auch nicht mal drehen. Es ging dann mit Drehen als erstes wieder los, aber hatte man sehr viel Zeit. Mhm. Das war ein Faktor, warum ich beschlossen habe, dann was über mein Leben zu schreiben, weil ich habe so, wie Leute zu der Zeit vielleicht ihre Schränke und ihre Garage aufgeräumt haben, mein Leben aufgeräumt. Ich hatte über 40 Jahre 2 Metallkisten meines Bruders immer mit mir rumgeschleppt, die ich nie geöffnet habe, von meines verstorbenen Bruders Hans. Ja. Und da war die Zeit und vielleicht auch das Alter, die mal zu öffnen und nachzusehen. Und es war natürlich auch die Anfrage von mehreren Verlagen. Es war kurz vor meinem 70. Geburtstag, 1,5 Jahre davor, dass die gesagt haben, wollen Sie denn nicht mal Ihre Autobiografie schreiben, und ich sah eigentlich keinen Sinn darin, nur über meine Filme zu schreiben.
Das ist nun der tragische Teil Ihrer Familiengeschichte, der Bruder Hans, den Sie gerade angesprochen haben, der verstorben ist, weil er freiwillig aus dem Leben gegangen ist, wie 2 andere Geschwister von Ihnen auch. Da werden wir im Laufe der Sendung auch noch drauf kommen. Was mir zu Corona noch eingefallen ist, Edgar Selge, also der Mann, mit dem Sie diesen Polizeiruf 110 auf so dramatische Art und Weise modernisiert haben, der hat Corona auch genutzt. Nicht seine Autobiografie zu schreiben, aber einen Roman zu schreiben mit sehr autobiografischen Bezügen.
Ja, das ist eine wirklich sehr witzige Parallele. Wir haben uns in Corona-Zeiten getroffen, weil der 50. Polizeiruf gefeiert werden sollte durch eine Dokumentation und man uns als westdeutsches Paar, als erstes westdeutsches Paar, das den Polizeiruf auch wieder sozusagen im Westen auf die Füße geholfen hat, hat man uns zu Interviews geholt. Aha. Und ich habe zu ihm gesagt, was machst du, Edgar, jetzt in diesen Pandemiezeiten, was hast du gemacht? Er hat gesagt, ich schreibe ein Buch. Und ja, ich habe gesagt, ich schreibe auch ein Buch. Ja, es war so eine Parallele, die wir waren darüber sehr amüsiert.
Mir ist noch vom Polizeiruf 110 so ganz fragmentarisch in Erinnerung, dass er als Schauspieler sie als Schauspielerin nicht mochte. Aber das muss ja für die Realität und für das eigentliche Leben nichts bedeuten.
Nicht als Schauspielerin, sondern Sie meinen der Rolle.
Die Rolle, ja, ja, klar.
Ja, nicht mochte. Ich glaube, es war so eine, doch eine Akzeptanz da, eine große, aber eben von seiner Seite aus war es, glaube ich, eher, oder kam es so rüber, dass er meine pragmatische Art, wie ich vorgehe mit diesem Fall, für ihn oft nicht akzeptabel war und für mich andererseits sein kopfgesteuertes Denken auch manchmal schwierig war, weil ich mir so die pragmatische und auch vom Bauch raus steuernde Figur war. Und das hat ihn oft als Kopfmensch sehr gestört.
Die Autobiografie, die Sie jetzt in Corona-Zeiten geschrieben haben, beinhaltet auch ein biografisch gesehen sehr tragisches Thema, den Suizid ihrer drei Geschwister, also der beiden Brüder und der jüngeren Schwester. Wie schwer war es für Sie, darüber zu schreiben, und wie schwer ist es möglicherweise auch heute, darüber zu sprechen?
Ich glaube, für mich war es eine große Sehnsucht auch, mal mein Leben von früher, das ich weggelegt habe, über so viele Jahre anzuschauen. Und durch den Tod meiner Mutter, die 2019 verstorben ist, hat sich so eine Freiheit breit gemacht, dass ich darüber sprechen kann und vielleicht auch möchte, aha, was ich viele, viele Jahre unter Verschluss gehalten habe.
Es gab auch eine Vereinbarung, glaube ich, mit Ihrer Mutter, dass zu ihren Lebzeiten dieses Thema nicht öffentlich behandelt
wird. Das war eigentlich eine unausgesprochene Vereinbarung. Es war nur so, dass meine Eltern, nachdem das dritte Mal passiert war, immer gesagt hat, lass es ruhen. Kratz die alten Wunden nicht auf. Und immer wenn Todes- oder Geburtstag meiner Geschwister war, hat sie gesagt, ich weiß das, aber lass es ruhen. Sie wollte nicht immer wieder emotional aufgewühlt werden durch die ganze Geschichte. Sie wollte auch nicht, dass von außen her die Leute immer wieder auf einen zukommen und einen so dieses Brandmal, das ist die Mutter mit Kindern von dreimal Suizid, oder das ist die Geschwister, die Frau, der Schauspieler mit den drei Suizidgeschwistern. Das hat so einen Vorogu für Menschen, die das hören. Denn das ist eine tragische und wirklich kaum glaubbare Geschichte. Aber es hat sowohl meine Eltern wie auch mich befreit von diesem Makel, das immer zu erzählen, und hat die Leute wertfrei gelassen, wenn sie einem gegenübergetreten sind.
Auf der anderen Seite, die anderen, das Umfeld, die Freunde, die Bekannten, die Verwandten wussten ja zumindest ein Stück weit Bescheid. Haben die sich dann auch immer an diese unausgesprochene Regel gehalten, nicht darüber zu sprechen?
Das war ja so ein Schock für alle Mitmenschen auch, dass sie auch gar nicht wussten, wie sie uns gegenübertreten sollten. Wie das oft so ist, wenn jemand stirbt und man sagt ganz pietätvoll, ich lass den mal in Ruhe. Aber genau das Gegenteil haben wir eigentlich gebraucht, dass Menschen uns gezeigt haben, das Leben geht weiter und das Leben ist da. Und sowohl unsere Familie, also Onkel, Tanten, Cousinen und so weiter, wie auch damals meine Freunde, die mir geholfen haben, zum Beispiel bei meinem Bruder Hans die Wohnung zu räumen, weil meine Eltern das nicht mehr geschafft haben, waren unglaublich einfühlsam. Und auch eben gute Freunde, die nicht das hinausposaunt haben in die ganze Welt. Und damit hatten wir die Möglichkeit, Ruhe zu finden.
Wenn ich mich versuche, in Ihre Eltern reinzudenken, also drei der vier Kinder gehen freiwillig aus dem Leben. Dreimal die Vollkatastrophe. Wie schafft man es dann, auch nach dem dritten Mal weiterzuleben?
Ich glaube, die große Hilfe dafür ist eben, dass man die Vergangenheit ruhen lässt und den Augenblick sieht. Dass man versucht, das Schwierige und Schlechte und so wahnsinnig emotional Aufwühlende abzudecken und sich frei zu machen für das, was gerade im Moment, also die Vergangenheit ruhen lassen und den Moment, den Augenblick zu sehen, das Herz weit aufmachen, die Augen, die Ohren, um zu sehen, was ist jetzt gerade um mich, jetzt in diesem Moment.
Wobei das Prinzip Verdrängung möglicherweise dann im Leben am Tag funktioniert, aber vielleicht in der Nacht, im Schlaf, in den Träumen nicht mehr.
Ja, natürlich wühlt es immer wieder auf. Und ich habe zu der Zeit auch extrem schlecht geträumt. Aber die Zeit heilt auch diese schlechten Träume, wenn man sie füllt mit positivem, gegenwärtigem Leben. Ich habe durch meine Rollen, durch die ich so viele Leben gelebt habe und so viele Menschen in so viele Autobiografien auch eingestiegen bin, was von ich habe in meinem Buch geschrieben, von der Nonne bis zur Hexe. Also wenn man diese ganzen Leben dann intensiv lebt, hebt man sich automatisch aus seinem eigenen Leben raus und hat die Möglichkeit, das, das einem wegzulegen.
Weil wir gerade diesen Titel gehört haben, Losing My Religion, haben Sie, weil wir vorhin über den Freitod Ihrer drei Geschwister gesprochen haben, haben Sie da Phasen erlebt, wo Sie am Gott gezweifelt oder verzweifelt sind?
An Gott oder was man darunter versteht, an den Schwingungen, wie ich das sehe, habe ich nicht gezweifelt. Aber ich habe gezweifelt an der katholischen Einstellung zum Suizid damals.
Weil?
Denn es war damals so, dass jemand, der freiwillig aus dem Leben geschieden ist, von der Kirche nicht begleitet wurde. Mhm. Und meine Eltern, die sehr gläubig waren und die Halt gebraucht hätten an der Kirche, waren auch verzweifelt, dass die Kirche nicht bereit war, eine Messe für meine Geschwister zu lesen. Es war bis Anfang der 80er Jahre noch so, dass die Kirche gesagt hat, wenn jemand selber aus dem Leben geht, ist es ein Frevel an Gottes Gnade, dass er das Leben schenkt. Mhm. Und es ist eine Sünde.
Ja.
Und deswegen wurde von der Kirche abgelehnt, einen Menschen in der Beerdigung zu begleiten. Und das war für meine Eltern wirklich eine große Qual, dass das nicht passieren konnte. Ah. Und für mich der Anfang auch an dieser Religion oder an diesem Katholizismus zu zweifeln.
Das heißt, das hat auch Ihr Verhältnis zur katholischen Kirche nachhaltig beschädigt?
Ja, hat es, auf jeden Fall. Das hat dann noch lange gedauert. Mein ältester Bruder war vorangegangen und hat seine ersten Zweifel gegenüber dieser kirchlichen Anordnung und überhaupt der katholischen Kirche gemeldet. Und ich habe zuliebe meiner Eltern bis zum Tod meiner Eltern, mein Vater ist zuerst gestorben, meine Mutter eben 2019 mit 97 Jahren, bin ich nicht ausgetreten. Aber dann habe ich eben die katholische Kirche verlassen, aber nicht den Glauben.
Ich habe vor Jahren mal eine Sendung gemacht mit Marion Brasch, eine Radiojournalistin, eine Schriftstellerin, die ihre drei Brüder auch verloren hat durch Suizid entweder und oder Alkohol. Und ich kann mich erinnern, wie schwierig es für sie war, ihren eigenen Weg im Leben zu finden. Wie war das bei Ihnen?
Für mich war es genauso schwierig natürlich. Ich hatte diesen Halt, den meine Eltern im Glauben gefunden haben, an diesem speziellen Glauben, sie alle wiederzusehen. Daran glaube ich bis heute nicht. Ich glaube, dass ich weiß nichts, bevor ich auf die Welt kam. Und ich glaube, ich werde danach auch nichts wissen. Ich kann nur hier in der Zeit, in der ich hier bin, was hinterlassen. Durch mein, wie ich bin,
ja,
bei meinen Kindern und bei meinen Enkelkindern.
Man stellt sich ja, wenn einem so etwas passiert, viele Fragen. Möglicherweise geht das einher mit Vorwürfen an andere oder auch mit Selbstvorwürfen. Wie war das bei Ihnen persönlich und in Ihrer Familie?
Ja, natürlich hat jeder für sich gefragt und wir auch uns zusammen, hast du etwas gemerkt? Hätte man, gerade mein älterer Bruder hat gewusst, dass bei meinem jüngeren Bruder, der zuerst starb, dass er Schwierigkeiten in der Schule hatte, dass er sozusagen, würde man heute sagen, gemobbt wurde, dass er das nicht wirklich ernst genommen hat und nicht genau durchforscht hat. Und man hat sich gefragt, habe ich was versäumt? Hätte ich was früher merken müssen? Aber ich glaube, dass man einem Menschen, der nicht zurechtkommt in dieser Welt, nicht wirklich aufhalten kann. Und dass man sich selber diese Schuldgefühle nicht aufladen darf.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Michaela May, die ein paar Jahre ist es her, mal ein Kinderstar war. Onkel Toms Hütte, Robinson Crusoe, Heidi auch.
Robinson soll nicht sterben, hieß der Film.
Okay.
Heidi, ja. Onkel Toms Hütte war ein Kinofilm. Heidi war ein Kinofilm. Damals 63, 64 haben wir gedreht.
Okay. Und die nachhaltigste Begegnung damals war wieder Frage mit O.W. Fischer, diesem berühmten Schauspieler.
Ja, wenn der heute noch kennt. O.W. Fischer war damals, spielte meinen Vater.
Okay.
Und war für mich, ich war 12 Jahre alt, eine unbekannte Person, nur meine Eltern haben gesagt, das ist ein ganz großer und ganz toller, ja. Und wenn wir auf den zukommen, und das war dann die erste Begegnung, ich habe gedacht, da kommt ein toller, wunderschöner Mann jetzt aus dem Hotel, der zu uns ins Auto steigt, aber da kam einer raus im Trainingsanzug mit Zipfelmütze, ja. Und ein kleines, so gebeugter Mann, der ins Auto stieg, so ein Hutzelmännchen, der dann sagte, guten Morgen. Ja. Und ich dachte, wow, der ist aber schlecht gelaunt.
Das heißt, er hat sie praktisch nicht zur Kenntnis genommen, Nein. Sie nicht behandelt im Sinne von, da ist irgendjemand, mit dem man jetzt was drehen muss. Und dann gingen die Kameras an und plötzlich ist was passiert und hat sich alles verändert.
Ja, ich hatte meine Sterbeszene in dem Film, stirbt das Mädchen ja und wünscht sich, dass alle Sklaven freigelassen werden. Und er musste über mich beugen und heulen, und er hat es so emotional gespielt. Ich wollte am liebsten immer sagen, ich bin doch gar nicht wirklich tot. Es hat mich sehr auch selber ergriffen, da habe ich erst begriffen, wie emotional so ein Schauspieler sein kann.
Und danach
irgendwie plötzlich hat er gesagt, ich soll mich neben seinen Stuhl setzen, und ob ich mit ihm in den Zoo gehen darf, hat er meine Eltern gefragt. Er ging mit mir Eis essen, hat mir von seinen Katzen erzählt, und das Eis war gebrochen. Aha. Und das war eine Geschichte, wo er sich ja wahrscheinlich auch überzeugt war, dass ich eine gute Partnerin für ihn bin.
Wobei ich mir eines extrem schwierig vorstelle, also wenn man so eine frühe Karriere macht, damit natürlich auch eine bestimmte Bekanntheit oder Berühmtheit wird, und gleichzeitig noch irgendwie in die Schule muss. Wie ist das kompatibel? Wie reagieren da Freunde, Freundinnen, Klassenkameraden?
Am Anfang war es irgendwie ganz einfach, und eine von meiner Klasse hat für mich mitgeschrieben, aber über die Jahre, ich habe dann ja wirklich 5, 6 Jahre während der Schulzeit bis zur 10. Klasse sehr viel gedreht, und die Lehrer haben damals das alles ganz toll gefunden, und wo warst du denn wieder, wo waren sie wieder, wo haben sie gedreht? Aber die Mitschüler haben gesagt, oh, unser Filmstar kommt wieder. Ja, was weiß ich denn jetzt? Oh ja. Und das war dann so da war so eine unterschwellige Stimmung in der Klasse gegen mich, dass ich also nur komme zum Schreiben der Schulaufgaben. Und ich war dann wirklich so nicht mehr Klassensprecherin. Plötzlich war ich auch ausgeschlossen aus den Vereinbarungen mit den ersten Jungs.
Ja.
Die haben sich getroffen beim Eisessen oder wurden abgeholt mit der Vespa von der Schule. Und ich war noch so immer im Film lange Zeit noch Kinderrollen, weil ich sehr dünn war, damals noch keinen Busen hatte. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ja, vielleicht gehe ich weg von der Schule und werde jetzt Filmstar, mache jetzt nur noch Filme. Aber dann kam eine schlechte Filmzeit. Und ich habe dann eben die Fachschule für Sozialpädagogik besucht und bin Kindergärtnerin geworden.
Das war die
geworden.
Zeit, die Ära dieser schrecklichen Erotikfilme.
Ja. Auch.
Mit den noch schrecklicheren Titeln.
Ja. Komm doch, mein liebes Vögelein. Oder Der Maler mit dem goldenen Pinsel.
Ach du Lieber.
Oder man hat mir eine Rolle angeboten in dem Film Grimms Märchen für lüsterne Pärchen. Sollte ich das Schneewittchen spielen?
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Michaela May, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also die Frau, die mal Kinderstar war, dann sich vom Film zurückgezogen hat, eine Ausbildung zur Erzieherin, zur Kindergärtnerin gemacht hat und dann wieder zurückgekehrt ist. Und ein gewisser Helmut Dietl aus München hat dabei eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt. Stimmt's?
Ja, der Helmut hat für seine Serie, er war damals noch nicht bekannt, das war seine erste Fernsehserie, hat es selber geschrieben, ja auch, eine Freundin für Charlie, für die Rolle, für seinen Hauptdarsteller gesucht. Und der hat Günther Maria Halmer ihn selber darauf hingewiesen, dass er mich kennt durch irgendein Fernsehspiel. Und er hat mich sogar rufen lassen aus Afrika, wo ich ein Dreivierteljahr mit meinen Freunden rumgezogen bin oder rumgefahren, was wirklich durch die Wüste, Nigeria, Kamerun, da lag dann Postlagern von meinen Eltern ein Brief. Es gab damals noch keine Handys.
Klar.
Ich soll doch zu Hause anrufen, da wartet ein Regisseur. Man kannte den Namen nicht. Ich wollte eigentlich nicht nach Hause, wenn nicht eins der Autos kaputt gegangen wäre und wir auch ausgeraubt worden wären auf der Fahrt nach Togo in Lomé.
Sie haben ihn dann getroffen in München und ich vermute mal, die Chemie hat relativ schnell gestimmt. Mit anderen Worten, es war dann keine so schwere Entscheidung, statt Afrika den Film zu machen.
Ja, es war Glück, weil das Auto kaputt ging, bin ich früher zurückgekommen und er hatte die Rolle noch nicht vergeben, sagen wir so. Und ja, ich war wahrscheinlich genau der Typ, den er so gesucht hat, eine naive und positive Frau, die eben wahnsinnig verliebt ist und den Charlie auch unbedingt heiraten will. Er hat mich damals ganz private Dinge immer gefragt und die hat er zum Teil auch in seine Skripte mit eingeflochten. Also das ist nicht so ganz unauthentisch, was da vorkam.
Also diesen Charakter, den Sie gerade beschrieben haben, war für einen anderen Regisseur, nämlich Rainer Werner Fassbinder, der Grund, sie nicht zu nehmen. Stimmt's?
Ja, das war wirklich für mich fatal, weil es war ein Mann, der gesagt hat, Kurt Raab, ein Schauspieler, auch der mit Dietl sehr viel Drehorte auch klar gemacht hat, der kannte so in München alle Möglichen, war so ein bunter Hund und auch ein Freund von Fassbinder, der hat gesagt, du musst den Fassbinder kennenlernen, du bist eine für Fassbinder, ich weiß das, du bist auch so ein Typ wie die Hanna Schygulla und das, der wird auf dich stehen und komm doch mit, ich mache einen Termin und er hat einen Termin gemacht in der Deutschen Eiche, wo es Fassbinder damals täglich war und als wir reinkamen, er saß in der Eckbank mit seiner Sonnenbrille, er hat die Brille so kurz auf die Nase gehoben, mich angeschaut und schon noch bevor er gesagt hat, guten Tag, hat er gesagt, Sie sind mir zu gesund.
Echt? Okay.
Und das war für mich sozusagen ein Todesstoß von Fassbinder. Und ich habe mir lange gedacht, was kann ich nur machen? Muss ich Drogen nehmen? Muss ich abnehmen? Und habe natürlich es sehr bedauert, aber...
Möglicherweise ist Ihnen einiges erspart geblieben.
Vielleicht.
Also was man so aus dem Umfeld von Fassbinder und den Schauspielerinnen und Schauspielern auch hinterher und später gehört hat, das war alles nicht so schrecklich.
Er war nur damals ein Meister seiner Zeit und ich hätte natürlich auch gerne mit ihm gedreht, aber meine Karriere ging dann doch auch so weiter. Ohne Fassbinder.
Michaela May, Schauspielerin und Ehrenkommissarin der Bayerischen Polizei. Hintergrund, klar, der Polizeireif 110 und die Kooperation mit dem Kollegen Edgar Selge.
Ja, das war eine wirklich besonders aufregende 10 Jahre immerhin. Wir haben 17 Fälle zusammen gemacht und ich habe ihn sehr geschätzt als Kollegen. Oder wir haben uns, glaube ich, beide sehr geschätzt. Er vom Theater schon eine Riesengröße war er damals und ich eben mehr vom Film. Er hat immer gefragt, wo ist die Kamera, wie groß ist die Einstellung, weißt du das? Und ich habe ihn in seiner Genauigkeit und in seiner Exaktheit sehr bewundert.
Also schöne professionelle Zusammenarbeit, gilt das auch für Günther Maria Halmer, mit dem Sie ja die Münchner Geschichten gemacht haben?
Ja. Kann ich nur so sagen. Der Günther ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Der ist ein Original und auch ein Urgestein, sage ich jetzt mal, von Charakter, der auch oft seine Kanten auspackt und zeigt. Aber auch mit ihm habe ich viele schöne, unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe mit ihm Theater gespielt, Tutu hieß das Stück. Ich habe mit ihm jetzt auch erst vor 2 Jahren einen Valentinabend, Lissl Karlstadt und Karl Valentin gemacht. Wir haben einen erfolgreichen Film gemacht, Familienfest. Ja. Dann eine Sennerin zum Verlieben. Das war auch ein Film, der, glaube ich, gefühlt schon 20 Mal wiederholt worden ist. Ja, und wir sind bis heute befreundet.
Auch. Kommt einiges zusammen. Dann haben Sie mal zusammengearbeitet mit einem tollen Schauspieler, der schon viele Jahre tot ist, Gustl Beyerhammer. Mhm. Wie haben Sie den in Erinnerung?
Der Gustl war fast ein Mentor von mir. Ich habe sehr früh gedreht einen Dreiteiler mit seiner Frau. Die hat meine Mutter gespielt. Die war auch Schauspielerin. Das wussten nur ganz wenige. Franz-Peter Wirth hat das damals gedreht, der Regisseur. Aha. Und da habe ich ihn kennengelernt. Die hat mich zu Hause eingeladen. Dann habe ich mit ihm eben Pumuckl gedreht und auch noch einige andere Fernsehspiele. Und ich war noch sehr jung damals. Und er hat mich so als bayerische Nachfolgerin von jungen Kolleginnen angesehen und hat sehr oft angerufen und gesagt, da, das hast du gut gemacht, aber das andere machst du nicht mehr. Das ist nicht so gut für die. Spiel mehr die Rollen. Also er hat mich immer so ein bisschen, er hat sich immer wieder gemeldet und hat mich so ein bisschen entlang geführt, gerade in meiner jungen Zeit als Schauspielerin.
Dann Hannelore Elsner, eine tolle Schauspielerin und nicht ganz so einfache Interviewpartnerin. Sie waren befreundet mit ihr?
Ja, wir haben sehr früh schon in Berlin zusammen Theater gespielt, eine Handvoll Brennnesseln. Das war mein Debüt und ich habe mit ihr eine Garderobe geteilt und sie hat mir schon die ersten Tipps gegeben, wie man mit einem Stöpsel im Mund den Text zuerst macht und dann den Stöpsel raus, dann geht's leichter. Mhm. Und sie war auch, mit ihr habe ich wirklich viel gedreht. Sie war immer die femme fatale und ich war immer die gütige, gute Ehefrau. Ja. Sie war immer meistens der Fall, warum der Mann Ehebruch begangen hat. Und wir waren auch, haben uns oft auch privat getroffen, zum Beispiel bei einer Ayurveda-Kur. Und sie war vielleicht nicht so einfach, aber es ging meistens immer um die Rolle und um den Film. Ja. Und weniger um ihr Ego. Ja. Und das wird ihr aber oft vorgeworfen.
Und sie hat noch einen letzten Film gedreht, da war sie schon sehr, sehr krank, vielleicht sogar sterbenskrank.
Ich habe mit ihr einen Film gedreht 2015. Ich wusste, dass es ihr nicht gut geht. Familienfest. Das war mein letzter Film mit ihr. Und sie hat mir nur immer gesagt, es geht mir nicht ganz so gut. Aber sie hat nie erzählt, was sie wirklich hat.
Frau May, in welchem Zusammenhang haben Sie welche MeToo-Erfahrungen gemacht in Ihrem beruflichen Leben?
Ja, es war nicht so krass, wie das jetzt bei Weinstein war, aber ich habe ganz als junge Schauspielerin erlebt, dass ich einen Film gemacht habe mit vielen Jugendlichen und wir haben auswärts gewohnt, das war nicht in München, im Hotel alle und am Wochenende kam plötzlich ein Anruf vom Regisseur, er müsste mir einige Sachen sagen. Aha. Und ich soll doch zu ihm runterkommen, es war Sonntag oder Samstag und ich bin runter, ganz pflichtbewusst und da machte er mir im Bademantel auf und sagte, ich muss jetzt noch den den Fußball anschauen, komm doch mal, setz dich mit mir hierher, wir schauen jetzt noch, ich muss das Spiel zu Ende schauen und setzte sich mit mir auf die Couch und legte den Arm um mich und plötzlich war ich mit ihm auf der Couch und musste Fußball anschauen und seine Hand wanderte immer weiter. Mhm. Den Arm, den er um mich gelegt hatte, Richtung meinem Busen und da habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, was soll das? Er hat gesagt, ja, jetzt komm, schau nur und schau mal noch und immer weiter und dann habe ich ihm eine gescheuert.
Und dann?
Und habe gesagt, das möchte ich nicht und bin raus und bin in mein Zimmer und war völlig aufgewühlt und hat sich auch nicht mehr gemeldet und am nächsten Tag war zur Folge, das waren Studioaufnahmen, dass er ständig mich auch über Megafon oder über den Lautsprecher, der im Studio war, wie das früher so war, immer gesagt hat, ich stehe, Frau May steht falsch oder nicht so laut oder also mich ständig gemaßregelt hat und mich vor den anderen auch, ich war noch nicht so sicher als Schauspielerin, ich war in der Zeit auch in der Pubertät sehr verunsichert, mich noch mehr verunsichert hat.
Also und dieser Regisseur lebt nicht mehr, es gibt einen anderen Regisseur, bei dem, glaube ich jedenfalls, die Staatsanwaltschaft immer noch wegen des Verdachts oder des Vorwurfs der Vergewaltigung ermittelt. Dieter Wedel, haben Sie mit dem mal gedreht? Haben Sie da auch schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich habe mit ihm auch gedreht. Ich habe keine MeToo-Erfahrungen mit ihm gemacht, aber er ist ein Menschenverachter. Und ich habe mitgekriegt, wie er versucht, auch Schauspielerinnen anzumachen und es hat mich auch in gewisser Weise betroffen, will das jetzt hier nicht erzählen, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass das nie verhandelt wurde. Das ist bis heute nicht gerichtlich irgendwie entschieden worden.
Dieser Vergewaltigungsvorwurf.
Ja, ja, der lebt in Mallorca, glaube ich. Er ist, glaube ich, beruflich jetzt nicht mehr am Ruder, aber ich verstehe nicht, warum man nie endgültig erfahren hat, was da wirklich vorgefallen ist.
Haben Sie das Gefühl, dass von Amerika ausgehend jetzt auch bei Dreharbeiten solche Dinge, wie sie früher passiert sind, heute nicht mehr möglich sind?
Ja, es ist auf jeden Fall was angestoßen worden, dass man sich äußern kann und dass man es sagen kann und dass man es sagen muss, wenn es einem passiert. Und wenn es einem so passiert, dass man selber wirklich nicht selber auch seinen Schärflein dazu beigetragen hat. Es gibt ja auch Frauen, die es darauf anlegen. Will ich jetzt nicht außen vor lassen, die, was weiß ich, auf eine Fernsehkarriere hoffen und alles Mögliche tun und dann hinterher sagen, der hat mich angefasst. Das gibt's schon auch, aber es gibt eben mehr Fälle von denen, die, wo es ausgenutzt wurde, eine gewisse Machtstellung desjenigen, ob Regisseur oder in der Politik, glaube ich, ist es ähnlich, wo sich junge Frauen erhoffen, in ihrer Karriereleiter vielleicht etwas schneller hochzukommen.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit der Schauspielerin Michaela May, die, ich habe es mir aufgeschrieben, ganz korrekt heißt Gertraud Elisabeth Bertha Franziska Mittermeier. Steht es noch in Ihrem Pass?
Ja, die Echt? Vornamen stehen und Mittermeier als Geburtsnamen und Schadewald als jetzt verheirateter Name. Und Mittermeier steht als Geburtsname, ja, vorne.
Und Mai
steht als Pseudonym auf der nächsten Seite.
Okay.
Ist oft ganz schwierig beim Ticket bestellen.
Ein eng beschriebener Personalausweis und Pass.
Ja, oft muss ich deswegen oft besonders lang an der Grenze warten, weil man diese ganzen Vornamen, alles meine Großmütter und Mütter, die mussten alle Platz finden, weil ich bis dahin erst zwei Brüder hatte.
Wir wollten am Ende der Sendung noch ein bisschen ausführlicher sprechen über Ihr soziales Engagement, beginnend mit der Welthungerhilfe, für die Sie auch schon die ein oder andere Reise unternommen haben?
Ja, für die Welthungerhilfe werde ich öfter gefragt, eben deren Projekte zu zeigen. In Indien, in Madagaskar, wie sie mit den Millenniumsdörfern vorankommen, damit die Leute sehen, wohin das Geld geht und wie effektiv das wirklich auch wirkt.
Ja. Dann Mukoviszidose-kranke Kinder, um die Sie sich in welcher Form kümmern?
Das ist mein Hauptanliegen seit 30 Jahren. Das ist eben eine seltene Krankheit. Sind ungefähr 8000 Betroffene und darum kümmern sich kaum Menschen und vor allen Dingen auch nicht die Pharmaindustrie. Und so haben die Eltern gesagt, wir müssen unseren Kindern doch helfen. Und wir versuchen eben die Medizin und auch die Therapien zu erforschen und haben in den letzten 30 Jahren ja fast über 30 Lebensjahre gewonnen. Also Mukoviszidose-Kranke werden jetzt inzwischen über 50 Jahre alt, können sie werden. Durch andere Therapien, durch Psychopharmakas, die erforscht werden. Ja. Und das ist ein großer Fortschritt.
Dann haben Sie noch ein gemeinsames Projekt mit Ihrem Freund und Schauspielerkollegen Elmar Wepper. Was machen Sie da?
Ja, der hat mich gefragt, 2019 war das, ob ich mitmache. Es gibt einen neuen Verein, der heißt Redler e.V. Wenn man es rückwärts liest, heißt das Alter. Mhm. Und der kümmert sich um vereinsamte Senioren, die durch Verlust von Lebensgefährten oder Freunden plötzlich in eine Isolation geraten, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und da suchen wir Patenschaften, die sich drum kümmern, erst war es mal durch Corona, dann Telefonengel, die nur telefonisch sich gemeldet haben. Wir versuchen im Umkreis auch von der Postleitzahl her die Leute zu verbinden, sodass sie jetzt im Präsenzfall auch zusammen Karten spielen, über Musik reden. Wir versuchen auch die Hobbys aufzunehmen, sodass man das verbinden kann und haben in den letzten 2 Jahren doch 800 Verbindungen schon geschaffen. Und das ist auch eine ganz, finde ich, sehr wichtige Errungenschaft in der heutigen Zeit.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Ihr nächstes Projekt, Ihr nächster Film?
Mein nächster Film kommt jetzt im Juni. Das ist am 26. Juni ein Tatort mit der Heike Makatsch. Mit seinen Augen heißt er.
Ihre Rolle?
Meine Rolle, eine Witwe, die ihren Hund begrabt und sich dann in einen jungen Mann verliebt. Ich sage immer, der Trend geht zum jüngeren Mann.
Okay. Und der nächste Dreh, steht der schon fest?
Der nächste Dreh ist wahrscheinlich im Sommer. Ich habe jetzt gerade das Drehbuch gelesen. Ja, zum Filmfest kommt auch noch eine Serie, da spiele ich eine Hippie-Oma, Damaged Goods.
Okay.
Für Amazon Prime allerdings, also ein privater Sender. Und dann spiele ich wieder Theater im September. Ich habe im August Theaterproben für ein Stück, das ich in München spiele. So geht's weiter.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne, gerne. Es war sehr angenehm.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.